Das Denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt. Mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschardt.
So, guten Tag. Ist eine echte Premiere. Nicht nur die krächzige Stimme von mir, sondern auch die Location. Thorsten und ich sind umgezogen in unserem fantastischen Axel Springer Remkullers Gebäude vom 4. in den 1. Stock. Und wir sind jetzt hier in der Axel Springer Akademie und wir sind in einer finnischen Sauna ohne Holz, sondern mit so grauen Bobbles, ne?
Ja, es riecht auch noch alles sehr neu und die Kollegen drumherum sind alle ganz aufgeregt. Jungfernfahrt war gerade das Stichwort. Wir sind tatsächlich die Ersten, die dieses wunderbare neue Podcast-Studio nutzen dürfen. Und ich hoffe natürlich, dass wir haben ja auch ein kleines Jubiläum, Ulf, unsere 20. Folge.
Unglaublich.
Und ich hoffe, dass wir natürlich jetzt noch besser rüberkommen.
Wie stellt man sich das vor? Wir posten das, um gleich mal mit den Liner Notes anzufangen. Posten wir vielleicht bei Instagram, zusätzlich zu den vielen Zahlen und Fakten, die wir auch diese Woche sprechen. Und bevor wir dann wirklich zu den Themen kommen, was mich immer wieder fasziniert hat, ist gewissermaßen die Ästhetik der Schalldämpfung und wie das aussieht. Also ich erinnere noch Rockbands, die so Eierkartons an der Wand hatten und das sind jetzt so Hightech-Filzmaterialien in einem ganz bemerkenswerten Design, das dazu führt, dass man nicht hört, was draußen ist. Und wenn ich mich mal wieder furchtbar aufrege über den Wahnsinn der deutschen Politik, wenn ich laut werde, dann hört das da draußen auch niemand.
Ja, Anlass genug, um laut zu werden, gibt es, glaube ich, in dieser Woche auch. Es gibt ein Thema, an dem man, glaube ich, nicht vorbeikommt im Moment in der deutschen Innenpolitik und generell die Haushaltskrise. Und das soll auch das Thema sein, über das wir uns jetzt in den nächsten Minuten unterhalten. Es gibt ja immer so einen Gradmesser der politischen Themen, die wir bei Forsa seit langen Jahren durchführen, unser Forsa-Trend-Themenradar. Und in diesem Themenradar gibt es, ja, um in der Sprache der Hitparaden-Charts zu bleiben, einen Neueinsteiger in dieser Woche, nämlich die Haushaltskrise. 27% haben uns in der letzten Woche das als wichtiges Thema genannt. Im Vergleich dazu Themen, die ja schon seit einiger Zeit auf diesem Themenradar aufgetaucht sind, wie der Nahostkonflikt, sind noch mit 52% vertreten, der Krieg in der Ukraine in Anbetracht der sonstigen Themen ein bisschen zurückgegangen bei 31%. Aber viele, viele innenpolitische Themen, auch die Bundesregierung, ein Dauerbrenner seit dem Zusammenkommen der aktuellen Ampelkoalition, ein Thema mit 22% vertreten und andere sicherlich auch wichtige Themen treten zurück. Zuwanderung, Ausländer bei 14% und auch ein Dauerthema, was aber immer auch eher so am unteren Rand dieses Themenradars ist, Klima, Umwelt mit 9% in der letzten Woche vertreten.
Ja, ich finde ja immer ganz schön, dass man das so sortieren kann. In meiner Wahrnehmung gehört natürlich eins zum anderen. Also Nahost-Konflikt und Krieg in der Ukraine ist gewissermaßen die globale Sicherheitslage. Und für mich als Neoliberal natürlich immer nur, wir können uns nur stark verteidigen, wenn wir eine starke Ökonomie haben. Dazu gehört Haushaltskrise, eine nachhaltige Finanzwirtschaft im Haushalten, was Ausgaben betrifft und natürlich auch die Einnahmesituation richtig aufeinander abzugleichen. Die ökonomische Lage hat natürlich ganz stark damit zu tun. Und so Themen wie Klima und Umwelt ist bemerkenswert, wie die nach unten gerutscht sind. Wobei ich ja glaube, dass die Transformation der Wirtschaft, wenn man es wirklich marktwirtschaftlich macht und nicht diesen etatistischen Kram der Ampelregierung mit lauter Bevormundungen, dann wäre das auch ein Wachstumsmodell. Also in der Tat, Haushaltskrise, große, große Klarheit. Über ein Viertel der Befragten sagen, das ist ein wichtiges Thema. Und wenn man dann aber nachfragt, kann die Ampelkoalition, ich glaube, in allen Umfragen im Augenblick wirklich mit bodenlosen Werten, sind die in der Lage, diese Haushaltskrise zu lösen, dann ist die Antwort eigentlich sehr, sehr klar. Nein, sie sind damit überfordert, sagen 69%. Und nur 26% sagen, ja, das ist wahrscheinlich der harte rot-grüne Kern.
Genau, wir haben die Frage in der letzten Woche für das RTL-NTV Trendbarometer gestellt. Und es ist tatsächlich erschreckend, die Werte, auch wenn es, ja, du sagst es ja, in Anbetracht der sonstigen Performance der Regierung gar nicht sonderlich überraschend ist, dass das Vertrauen darein, dass die Ampelkoalition jetzt in der Lage wäre, diese aktuelle Krise zu lösen, so gering ist. Im Übrigen, selbst bei den Anhängern der eigenen Parteien, also von den SPD-Anhängern, sagen gerade mal 62%, die eigene Partei, die ja die führende Partei der Ampelregierung ist, das darf man nicht vergessen. Der Bundeskanzler wird von der SPD gestellt und trotzdem sind nur 62% der aktuellen SPD-Wähler, also diejenigen, die auch aktuell weiterhin SPD wählen würden, der Meinung, ja, ihre eigene Partei kann diese Krise lösen. Bei den Grünen und FDP-Anhängern, auch ja Teil dieser Regierung, man denkt es manchmal gar nicht, ist der Zustimmungswert noch deutlich geringer, 57% der Grünen-Anhänger, 48% der FDP-Anhänger.
Ja, wobei, da wird es wahrscheinlich große Unterschiede geben in dem ökonomischen Realismus. Die einzig vernünftige Partei in der Ampelregierung, was Haushalt und Wirtschaftspolitik betrifft, ist ja die FDP. SPD und Grünen sind so halb am Aufwachen, dass es so nicht geht. Ich finde schon bemerkenswert, gestern die Regierungserklärung von Olaf Scholz ohne ein Eingeständnis, dass man da was falsch gemacht hat, einfach mit so einem sehr hanseatischen Selbstbewusstsein über all die Kritik drüber hinweggebügelt. Und ich bin mir nicht sicher, die Umfragewerte auch für ihn sind ja eher blamabel für einen regierenden Kanzler, ob diese Strategie aufgeht, zu sagen, nö, alles ist gut, alles ist fein und wir machen einfach so weiter. Jetzt Notlagen, ich komme ja immer noch nicht klar, dass Herr Mütze nicht gesagt hat, wir müssen Gaza wieder aufbauen, deswegen ist eine Notlage. Also es schneit draußen, Notlage, wir sind hier in einem neuen Studio, Notlage, ich habe eine Erkältung, Notlage. Das ist doch alles wirklich, das ist eine solche Kindergartenpolitik. Und das nervt mich so, in einem Land zu leben, was solche Möglichkeiten hat. Und wir scheitern schon, und insofern ist Sprache ja irgendwas sehr Mächtiges, in der Regierungserklärung. Was will eine Regierungserklärung? Für einen politischen Betrieb irgendwie sortieren sich Regierungen und Opposition, tauschen sich aus. Aber natürlich hat eine Regierungserklärung auch immer über den politischen Betrieb hinaus kommuniziert irgendetwas in die Gesellschaft rein, in das sogenannte Wahlvolk. Und was sollen die mit einem Kanzler anfangen und sagt, nö, wir haben da eigentlich keinen Fehler gemacht, es wird halt schwieriger, es kommen Belastungen auf dich zu. Ich glaube, das unterminiert die Akzeptanz von Politik, und zwar jedweder Politik, wenn so Ursache und Wirkung, Verantwortung, wenn das alles sozusagen so verdampft in einen rhetorischen Floskelbrei. Und so wird das nicht weitergehen.
Ja, und ich glaube, das Erschreckende für die Menschen ist ja insbesondere, dass die Regierung offensichtlich immer noch keinen Plan hat, wie sie jetzt mit dieser Situation umgeht. Und man kann ja jetzt nicht behaupten, dass es vom Himmel gefallen ist. Das Bundesverfassungsgericht kündet in der Regel an, wann es irgendwie Urteile verkünden wird. Und dass das ein möglicher Ausgang dieses Prozesses vor dem Verfassungsgericht war, das wusste man sicherlich auch in den Ministerien. Und trotzdem hat man sich offensichtlich nicht darauf vorbereitet, so dass man ja auch jetzt über fast 2 Wochen, nachdem feststeht, dass das Problem auftreten wird, ja immer noch keine Lösung hat.
Die Frage nach den Schuldigen.
Und auch das ist interessant, was die Menschen dazu sagen, auch aus der letzten Woche. Wer ist eigentlich verantwortlich für diesen verfassungswidrigen Nachtragshaushalt? Aus dem vorvergangenen Jahr um 2021 geht es ja formell. Interessant, dass 2 Drittel der Menschen sagen, es gibt nicht einen Schuldigen in der Regierung, Scholz, Habeck oder Lindner als die 3 führenden Köpfe, sondern sind eben alle gleichermaßen schuld an dieser Situation, die da entstanden ist. Einen Hauptschuldigen sehen jeweils 10%. Und das interessant auch wieder, also Schuld wird gerne von sich gewiesen. Also die SPD-Anhänger sehen hauptsächlich irgendwie Herrn Lindner in der Schuld, ebenso die Anhänger der Grünen, wohingegen die FDP-Anhänger eben die Hauptschuld beim Kanzler sehen.
Ja, also ich muss wie immer den Hut ziehen vor der Vernunft der Mehrheit, weil natürlich ist dieser Koalitionsvertrag etwas, was gemeinsam beschlossen wurde. Die sogenannte Fortschrittskoalition hatte ja von Anfang an diesen unseligen Zug, eigentlich alle Konflikte, das sind ja 2 linke Parteien und eine Partei irgendwie aus der Mitte, Und man hat all diese Konflikte, die aus einer ideologischen Positionierung heraus da sind, einfach mit Geld zugeschüttet. Und diese Show war von Anfang an, wir haben das übrigens immer wieder geschrieben, deswegen, wer es immer schon gewusst hat, war natürlich Welt, unsere Kommentare, Doro Siems, aber auch Robin Alexander und Olaf Gersemann, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es so mit dem Haushalten eigentlich nicht geht und dass diese Planlosigkeit der Koalition einfach nur übertüncht wurde mit unfassbaren Steuermilliarden. Und so zu tun, das finde ich ja immer noch so geil, Hubertus Heil und so weiter, wir geben Leuten Geld. Nein, sie verteilen unser Geld, unser hart erarbeitetes Steuergeld mit so einer Großzügigkeitsgeste, die anmaßend ist. Und zu sagen, diese Regierung ist gemeinsam schuld, ist gut. Lindner natürlich als Finanzminister trägt eine erhöhte Schuld. Ich finde super, dass die Grünen sagen, es ist vor allem Lindner, 26% immerhin. Und bei der FDP sieht man, wie du auch schon gesagt hast, bei den FDP-Wählern vor allem Scholz in der Verantwortung. Aber man muss es ganz ehrlich sagen, diese ganze Koalition trägt diese Verantwortung. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie sollen nun die fehlenden 60 Milliarden aufgebracht werden. Auch da gibt's interessante Hinweise.
Genau, da gibt's interessante Hinweise. Etwa die Hälfte der Deutschen sagen uns, ja, es sollten durch Kürzungen im Haushalt stattfinden. Und ich glaube, das ist ja der gesunde Menschenverstand. Man hat kein Geld, kann weniger ausgeben. Ja, was soll man machen? Irgendwie die Ausgaben kürzen. Das klingt ja erstmal vernünftig und plausibel. Aber genauso viele sagen, ja, wir müssen sozusagen auf der Einnahmenseite etwas tun. Sei es 34% über zusätzliche Schulden und 8% immerhin, die sich auch für Steuererhöhungen aussprechen.
Ja, das sind die 8%, die wahrscheinlich nicht viel Steuern zahlen. Das ist ja auch immer diese leidige Diskussion, dass man einfach denjenigen, die einfach ein bisschen mehr haben, das wegnimmt und ein System finanziert, in dem diejenigen, die etwas mehr haben, immer weniger werden. Das ist sozusagen eine nicht nachhaltige Finanzpolitik. Dieser Staat schwimmt im Geld. Wir schwimmen in Abermilliarden, ich glaube 1 Billion. Und vor dem Hintergrund zu sagen, wir haben ein Einnahmeproblem, ist einfach grotesk. Und ich finde, diese 46%, die sagen Kürzungen, das ist einfach so, ich würde ja kürzen wollen, selbst wenn wir nicht diese Probleme hätten, einfach so, weil Kürzungen einfach das richtige Mittel sind, um diese vollkommen außer Rand und Band geratene Neigung, alles muss der Staat regeln, soziale Sicherheit. Ich meine, die Subvention der Mittelschicht. Das ist etwas, das ist so grotesk, wer mittlerweile alles Steuergeld bekommt. Es hat sich so eingebürgert. Und jetzt sieht man auch Leute aus der gehobenen Mittelschicht und sagen, ja, aber hier und da, das ist doch gut so. Wir haben so viel eingezahlt. Das wollen wir auch mal rauskriegen, dass alles über die Bande des Staates gemacht werden muss. Und das macht aus allen Menschen hier irgendwie auch so staatsgläubige, staatsdienerische Figuren. Das ist an sich eine furchtbare Angelegenheit. Insofern ja, aber hoffe ich sehr,
ich glaube, man muss die Menschen da ja auch an der Stelle ein bisschen in Schutz nehmen.
Warum?
Sie sind ja,
Warum willst du das Volk?
Ich muss man in Schutz nehmen. Denn 60 Milliarden sind ja für den Einzelnen unvorstellbar große Summe. Also ich habe auch keine Vorstellung, wie viel Geld das auf einen Haufen ist. Ich hatte noch nie so viel, werde auch in meinem Leben nie so viel haben.
Was?
Und jetzt den Einzelnen zu fragen, ja, wie soll denn eigentlich die Regierung, die Politik das Problem lösen, ist ja an sich auch ein bisschen so, dass die Menschen dann nur nach ihrem Bauchgefühl gehen können und ein Gefühl zum Ausdruck bringen können, was sie für richtig erachten würden. Und ich glaube, die allermeisten Menschen haben ja in der Tat das Gefühl, Kürzungen müssen dann ja offensichtlich sein.
Ja, ich glaube, mit den 48% kann man arbeiten. Die 8%, die mehr steuern wollen, die sind lost. Und die Leute, die zusätzlich schulden wollen, sind so halb lost. Ich finde, das war ja Wolfgang Schäuble, glaube ich, der diese schwäbische Hausfrau benannt hat. Die hat es ja auch in der vergangenen Woche in den Haushaltsdiskussionen. Cem Özdemir hat gesagt, ja, aber die schwäbische Hausfrau, wenn da ein Loch im Dach ist, dann muss man es zumachen. So, stimmt alles. Aber die schwäbische Hausfrau hat garantiert so vorgesorgt, dass sie immer eine Reserve hat, genau für das, was da passiert.
Interessant finde ich an der Stelle jetzt in der aktuellen Diskussion, wo es ja darum geht, die Schuldenbremse faktisch doch wieder auszusetzen, auch für das laufende Jahr. Ein Argument, ich habe es heute Morgen nochmal gehört, aus der grünen Ecke kommend, jetzt für den Klimaschutz Schulden aufzunehmen, das wäre ja doch die vornehmste Art, im Grunde genommen Verschuldung zu begründen, weil das eine Zukunftsinvestition wäre. Die Frage im April diesen Jahres, also gar nicht so lange her, für den Stern einmal gestellt, wie sollen denn eigentlich diese Investitionen in Infrastruktur finanziert werden, um eine CO2-Neutralität in Deutschland herzustellen? Und da haben sich interessanterweise nur 13% der Menschen dafür ausgesprochen, das über neue Schulden zu
finanzieren. Und nur 12% der Grünen.
Und nur 12% der Grünen-Anhänger, also diejenigen, die jetzt sehen, da wird was weggenommen sozusagen für das Klimavorhaben, sind jetzt die, die am lautesten danach schreien, doch irgendwie das auch über Verschuldung zu lösen.
Ja, ich glaube, die ganze Klimapolitik, die ganze Energiewende ist in der Form gescheitert. Wir haben dreckige Energie, wir haben Kohlekraftwerke, die jetzt, ist ja draußen dunkel, keine Sonnenenergie, kaum Windenergie. Also diese ganze ideologische, wir schalten mal die AKWs ab und gucken dann, was passiert. Diese Art von Energiewende funktioniert nicht. Sie ist unfassbar teuer. Sie schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie führt dazu, dass energieintensive Industrien abwandern. Es führt zu so einer Deindustrialisierung. Wir erleben, dass Arbeitsplätze betroffen sind. Wir erleben, dass wir bei den G7-Ländern bei Wachstum ganz unten stehen. All diese Sachen, ich kann es schon nicht mehr hören. Ich kann es schon nicht mehr sagen. Ich glaube, wir müssen uns das angucken. Wir müssen uns aber auch angucken, wer trägt denn dafür die Verantwortung? Und da gibt's interessante Zahlen. Sind Scholz, Habeck und Lindner ihren Aufgaben gewachsen? Dort kommt eigentlich die Bevölkerung zum relativ klaren Ergebnis. 3/4 oder sagen wir mal 2/3 sagen nein. Und bei Scholz nicht mal 1/4 sagt ja. Und bei Christian Lindner ist es ein knappes Drittel, 29% ja, 28% bei Habeck ja. Und das habt ihr dann nochmal nachgefragt bei den jeweiligen Anhängern der Partei.
Ja, und das finde ich ganz interessant. Also insgesamt kommt die Bevölkerung eben zum Ergebnis, keiner von den dreien wird uns da aus dieser Misere herausholen. Und sie sind auch diesen Aufgaben nicht gewachsen. Die eigenen Anhänger, da scheint das nicht angekommen zu sein. Da ist das Bild umgekehrt. Also 4/5 der eigenen Anhänger, bei Lindner sind es sogar 91%, also 9 von 10, sind der Meinung, doch, irgendwie Scholz, Habeck, Lindner sind ihren Aufgaben gewachsen. Das steht aber eben diametral im Gegensatz dazu, was sozusagen die Gesamtbevölkerung über sie denkt.
Ja, an der Stelle würde ich gerne mal anraten, dass wir eine FDP-Folge machen, weil es sind ja immer weniger werdende FDP-Wähler, aber interessant zu sehen, wie loyal die dem FDP-Vorsitzenden gegenüber sieht. Der ist ohne Alternative, ist eine One-Man-Show. Diese 91% sind schon eher beeindruckende Zahlen bei den eigenen Anhängern.
Beeindruckend, zumal in einer Situation, wo die FDP ja ihre eigenen Ideale ganz offensichtlich irgendwie verrät, also keine Neuverschuldung, Ausgabenkürzung, mal schauen, was kommen wird. Keine Steuererhöhung insbesondere. Ich frage mich, wie lange das durchzuhalten sein wird.
Ja, der FDP-Generalsekretär hat sich ja positioniert, sehr klar und sehr richtig. Das muss man sehen. Wirklich bitter wird's, wenn man sich die Zahlen für die Union anguckt. Traut man der Union zu, besser fertig zu werden mit der Haushaltskrise? Und um es mal ganz salopp zu beantworten, eher nicht. Nur ein gutes Drittel sagt ja. Und selbst bei den CDU-CSU-Anhänger gibt es 1/4, die sagen, nee, auch nicht.
Ich glaube, das ist eine doppelt dramatische Situation. Also wenn wirklich nur 1/3 glaubt, die Opposition könnte es besser machen, dann spricht das nicht für den Glauben in eine funktionierende Opposition oder in eine Alternative, die dort zur Verfügung stehen würde. Aber eigentlich im Grunde genommen noch schlimmer, selbst die CDU-CSU-Anhänger sind nur zu 2/3 der Meinung, die eigene Partei könnte es besser machen. Und auch 1/4 da sagt, nein, wir können es irgendwie nicht besser lösen durch eine andere Regierung.
Naja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die ja vernünftigen, klaren Ansagen von Friedrich Merz und Carsten Linnemann so unterlaufen wurden von den schuldenbequemlichen MinisterpräsidentInnen und darunter natürlich auch CDU-Ministerpräsidenten, die sich da einen schlanken Fuß gemacht haben. Also nicht gut für die Union, aber viel schlimmer, nicht gut für das Land. Und wenn man dann fragt, glauben Sie, dass die eigene finanzielle Situation durch die aktuelle Haushaltskrise schlechter wird? Und dann sagen immerhin 53% ja und nur 43% nein. Und ganz extrem ist dieser Wert bei den AfD-Anhängern. Dort gehen, wie viel Prozent sind das? Das
ist ja, es ist ein hoher Prozentanteil, über 80%, die der Meinung sind, es wird sie selbst betreffen. Also es zeigt nochmal auch, wie gering natürlich das Vertrauen gerade der AfD-Anhänger in die aktuelle Politik ist und die Befürchtung, selbst betroffen zu werden durch jetzt die aktuelle Haushaltskrise, ist eben doch durch alle Anhängerschaften durchaus vertreten und zeigt eben auch nochmal, wenig Vertrauen in die aktuelle Politik
besteht. Ja, man sieht aber auch, dass SPD und Grüne ähnliche Wählerschaften haben, was das betrifft, im Sinne von gelassener, während die FDP und CDU-CSU-Wähler auch fast identische Werte haben. Da geht mehr als die Hälfte davon aus, ja, es wird negativ sein. Warum? Weil es natürlich auch die Leute sind, die am ehesten leben und arbeiten und denken wie eine schwäbische Hausfrau. Und damit kommen wir eigentlich zur schönsten Zahl, die du mitgebracht hast, die Deutschland so gut erklärt.
Ja, es ist eine Befragung, die wir im letzten Jahr für RTL-NTV mal gemacht haben. Nämlich die Frage danach, haben Sie eigentlich Ihren privaten Dispo-Kredit schon mal überzogen? Da könnte man meinen, das kann ja durchaus jedem mal passieren, dass man da mal drüber hinausgeht. In der Tat ist es nur ein Drittel irgendwie der Deutschen, die das getan haben. Und wenn man nochmal weiter reinfragt, wie viel war das denn, dann sind es in der Regel auch wenige 100 Euro, wenn überhaupt geringe Beträge, die man mal über das Limit hinausgegangen ist.
Ja, bemerkenswert, auch Gender Balance, 31% der Frauen, also die schwäbische Hausfrauen, noch solidere Finanzen als Männer. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich die untere und mittlere Mittelschicht. Also Menschen, die wirklich mit jedem Euro rechnen müssen, dass bei denen der Wert am niedrigsten ist. Nur 29% dort sagen, ja, wir haben schon mal einen Dispo-Kredit überzogen. Das heißt, für diese Menschen muss Politik gemacht werden, in dem Sinne, wenn die diesen Anspruch an ihre eigenen Lebensführung haben, unter den schwierigsten Bedingungen. Das heißt, jemand, Haushaltsnettoeinkommen 1500 Euro, der ist wirklich nicht viel Geld. Ja. Und dass die es hinkriegen und sich dann angucken, Entwicklungshilfe, Gaza-Tunnel, wir unterstützen den Iran, die ganzen Luxusprojekte, Aufbau, riesiger Bundestag, noch mehr Staatssekretäre, noch mehr Abgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und all das. Und ich glaube, da keimt etwas, was nicht gut ist, wenn diese Menschen vorleben, dass es geht. Und dass ihr Anspruch sein muss, richtigerweise, dass die Politik das auch schafft, das finde ich eine bemerkenswerte
Folie. Ja, bemerkenswert. Menschen, die wirklich, wirklich wenig Geld zur Verfügung haben, aber die sehr solide wirtschaften, die sehr solide haushalten und offensichtlich ja auch einen Stolz darauf mitbringen, dass sie mit wenig Geld auskommen. Und die sind konfrontiert mit dieser unvorstellbar großen Zahl von 60 Milliarden und einer Ahnungslosigkeit der Politik, wie man jetzt mit diesem Haushaltsloch umgeht.
Genau, und für alle, die sehen wollen, wie einfach es gehen kann, nochmal das Meme von Javier Milei angucken, wo er sich einfach die Regierungsorganisation anguckt und dann einfach ein Ministerium nach dem anderen runterrupft und sagt, brauchen wir nicht mehr. Und in diesem Sinne, ich weiß, das ist furchtbar radikal, es geht in Deutschland nicht, aber so vom Spirit hier mal zu sagen, was brauchen wir denn wirklich? Wir brauchen einen kleineren, effizienteren, schlankeren und auch, wie soll man sagen, weniger übermächtigen und übergriffigen Staat. Und mit diesen salbungsvollen Worten verabschiede ich mich.
Vielen Dank. Vielen Dank.